Info 3 Mittag.
In Moskau stehen die drei Punk-Musikerinnen von Pussy Riot vor Gericht. Ihnen droht wegen Putin-Beleidigung das Straflager. Die Nationalbank kauft immer noch Euro, aber in weniger großem Stil als auch schon. Das olympische Zeitfahren mit Cancellara am Start, aber ob er die Startlinie überqueren wird, ist noch unsicher. Zögerliche Wetterbesserung, ein Gemisch aus Sonne und Wolken und 22 Grad begleitet uns durch den Tag. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und jetzt zuerst mit den Nachrichten Roland Luder.
In Moskau hat unter strengen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen drei Musikerinnen der kremlkritischen Punkband Pussy Riot begonnen. Die Gruppe war im Februar verhaftet worden, nachdem sie in der Moskauer Erlöserkirche in einem Lied um die Erlösung Russlands von Wladimir Putin gebeten hatte. Die Frauen im Alter zwischen 22 und 29 sind wegen Rowdytums angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 7 Jahre Straflager. Die Schweizer Nationalbank kauft weiterhin Euro, um den Kurs des Frankens stabil zu halten, bei einem Franken 20. Sie tut dies aber in einem etwas kleineren Umfang als noch im Mai und Juni. Das zeigen die Giroguthaben der inländischen Banken bei der Nationalbank. Im Juli stiegen diese Guthaben bisher um 33 Milliarden Franken. Im Juni waren es 59, im Mai 66 Milliarden Franken gewesen. In Griechenland laufen die Beratungen über ein neues Sparprogramm von gut 11 Milliarden Euro auf Hochtouren. In den letzten Tagen waren bereits Teile des Sparplans durchgesickert. Das Rentenalter soll stufenweise von 65 auf 67 Jahre erhöht werden. Auch zusätzliche Kürzungen der Renten sind vorgesehen. Und die Löhne der Staatsangestellten sollen reduziert werden. In der Ukraine hat die Opposition die frühere Regierungschefin Julia Timoschenko demonstrativ als Spitzenkandidatin nominiert für die Parlamentswahl Ende Oktober. Die Wahlkommission dürfte ihre Kandidatur allerdings ablehnen, denn Inhaftierte dürfen in der ehemaligen Sowjetrepublik nicht kandidieren. Timoschenko wurde wegen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hat gesundheitliche Probleme. Italienische Umweltverbände stellen immer mehr Waldbrände fest. Seit Jahresbeginn wurden in Italien 3.900 Feuer gemeldet. Das ist weit mehr als eine Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Insgesamt wurden durch die Flammen 190 Quadratkilometer zerstört, eine Fläche größer als Appenzell-Innerrhoden. Vor allem in Süditalien sind die Gründe für die Brände oft Brandstiftung für die Bauspekulation. Der Schweizer Radrennfahrer Fabian Cancellara wird am Mittwoch beim olympischen Zeitfahren am Start sein. Ob er auch fahren wird, bleibt aber offen. Wie er vor den Medien in London sagte, hat er noch immer starke Schmerzen in der Schulter. Cancellara war am Samstag beim olympischen Straßenrennen rund 15 Kilometer vor dem Ziel gestürzt und hatte sich eine Schulterprellung zugezogen. Die Schweizer Ruderer im Doppelvierer haben sich für den Halbfinal qualifiziert, und zwar im Hoffnungslauf. Das Schweizer Quartett belegte hinter Neuseeland und Italien den 3. Rang, hauchdünn vor den USA. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.384 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 97,82 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Vorbereitung auf die Nach-Assad-Zeit in Syrien, für die Opposition eine legitime Aufgabe, fragt sich, ob sich die Schweiz daran beteiligen darf. Beten für die Vertreibung von Präsident Putin. In Moskau wandern 3 junge Punkfrauen, dafür wahrscheinlich ins Straflager. Und hart im Nehmen, Fabian Cancellara will versuchen, aufs Rad zu steigen fürs Zeitfahren. Mehr dazu gleich nach Wetter und Verkehr.
Am Nachmittag ist es teilweise sonnig, zum Teil gibt es Wolkenfelder bei 22 Grad, im Süden einzelne Gewitter bei 28 Grad. Morgen gibt es vor allem im Osten Wolkenfelder, sonst ist es ziemlich sonnig bei 26, im Süden bei 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse stockender Verkehr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen und Richtung Norden zwischen dem Salvedro-Tunnel und Airolo 2 Kilometer Stau. In der Region Bern auf der A6 in Richtung Spiez zwischen Kiesen und Thun Nord Stau wegen einer Baustelle. Und ein Hinweis zum Schienenverkehr: Die Züge des Autoverladers Furka verkehren wieder planmäßig. Die Störung konnte behoben werden.
Info 3 Mittag.
Noch ist der Diktator im Amt und der Bürgerkrieg in Syrien scheint immer brutaler zu werden. Wird sich Assad und sein Regime halten können? Wird die Opposition die Regierung stürzen? Wir wissen es nicht. Doch hinter den Kulissen wird bereits am Syrien von morgen gewerkelt. Die Opposition bereitet die Nach-Assad-Zeit in Syrien vor. Unterstützt von internationalen Friedensinstitutionen. Und, so berichtet der Tagesanzeiger heute, auch die USA und die Schweiz unterstützen die Gespräche in Berlin. Wie aktiv darf in so einem Fall eigentlich die neutrale Schweiz sein? Das hat Inlandredaktor Roland Wermelinger versucht zu erfahren.
Angeregt hatten die Syriengespräche in Berlin ein amerikanisches Friedensinstitut und eine deutsche Stiftung. Die Schweiz steuerte 50.000 Euro bei, und zwar für die Logistik. Das und nicht viel mehr hat das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA schriftlich bestätigt. Die Schweiz unterstütze Bestrebungen nach unabhängiger und demokratischer Selbstbestimmung Syriens. Bei diesen Gesprächen in Berlin hätten Mitglieder aller relevanten Bevölkerungsteile teilgenommen und Ziel sei es, Grundlagen für die Zeit nach dem Konflikt zu erarbeiten. Nicht eingegangen ist das EDA auf die Frage, ob eine solche Unterstützung nicht die Neutralität der Schweiz in Frage stelle. Dabei ist die Sache völlig klar, sagt Thomas Bernauer, Professor für internationale Beziehungen an der ETH Zürich. Eine solche Geldzahlung ist für den Neutralitätsexperten absolut unbedenklich.
Neutralität bedeutet nicht wegschauen und nichts tun, wenn im Ausland ein Bürgerkrieg tobt. Neutralität heißt nur, dass die Schweiz keine der Konfliktparteien militärisch unterstützen darf. Und solange die Aktivitäten in Berlin keine militärische Planungsübung waren, sondern politische Gespräche für die Zeit nach dem Assad-Regime, sehe ich kein Problem.
Wenn sich irgendwo auf der Welt Konflikte ereignen, es Kriege gibt, dann bieten neutrale Staaten wie die Schweiz jeweils ihre guten Dienste an, indem sie versuchen, die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Wenn das nicht mehr möglich ist, und im Fall von Syrien ist es nicht mehr möglich, dann kann die Hilfe von neutralen Staaten auch dadurch bestehen, den Übergang zu einem demokratischen Staatswesen zu fördern. Doch internationale Verträge wie die Haager Konvention oder die Wiener Konferenz setzen auch Grenzen, und die sind auch einzuhalten, wenn die Schweiz die syrische Opposition unterstützt.
Alle Maßnahmen, die der einen oder anderen Seite im Konflikt einen militärischen Vorteil bringen könnten, die sind nicht erlaubt.
Wie die Schweiz ihre Neutralität interpretiert, das hat sie weder in einem Gesetz noch in der Verfassung festgeschrieben. Seit dem Ende des Kalten Kriegs bemüht sich die Schweiz, ihre guten Dienste aktiver anzubieten. Für den Neutralitätsexperten Bernauer wäre völkerrechtlich mehr möglich.
Zum Beispiel ist sie im Bereich der friedenserhaltenden Einsätze, also Peacekeeping Missions, extrem zurückhaltend und übt eine Zurückhaltung, die andere neutrale Staaten schon längst aufgegeben haben. Also die Schweiz ist sozusagen, tut sich immer noch relativ schwer, sich von dieser alten klassischen Neutralität im Kalten Krieg Richtung einer aktiveren Neutralität zu bewegen.
Es ist eben eine politische Frage. Die Auffassungen von links bis rechts gehen weit auseinander. Für die Linken bewegt sich die Schweiz viel zu zögerlich, für die Rechten viel zu forsch.
Info 3 Mittag.
Sie sitzen seit 5 Monaten in Untersuchungshaft wegen eines Vergehens, das nur eine Minute gedauert hatte. In der Erlöserkathedrale in Moskau beteten 3 junge Frauen der Punkband Pussy Riot. Die Pussy Riots beteten dafür, dass Russland von Präsident Putin erlöst werde. Doch sowas tut man in Russland nicht ungestraft. Ich habe Peter Giesling in Moskau gefragt, wie er den Prozessauftakt erlebt hat.
Ich fand vor allem den Beginn ganz schrecklich. Es sind vor allem Kameraleute am Anfang. des Prozesses eingelassen worden in den Gerichtssaal. Die durften dann während etwa einer Minute drehen, Bilder machen von den drei angeklagten jungen Frauen. Die sind zwischen 22 und 29 Jahre alt. Zwei davon sind junge Mütter. Und die saßen nicht einfach im Saal, nein, die saßen in einem vergitterten Käfig, also hinter Eisenstangen und geschützt auch von einer Plexiglasscheibe. Und die konnten dann mit ihren Anwältinnen und Anwälten nur über Mikrofone sich absprechen. Die wurden wirklich den Zuschauern, den Gerichtsbesuchern, dem Publikum vorgeführt wie Tiere in einem zoologischen Garten.
Die Anklage lautet Rowdytum. Den jungen Frauen drohen 7 Jahre Straflager. Die Frauen waren nicht bewaffnet, sie haben nichts kaputt gemacht. Sie waren einfach etwas laut und nicht eben höflich. Das tönt ein bisschen nach einem Schauprozess.
Ja, das ist ein Ausdruck, der auch hier immer wieder zu hören ist, der anerkannte russische Menschenrechtler Lev Ponomarev hat vergangene Woche auch an einer Demonstration gesagt, die jüngsten Aktionen des russischen Staates erinnerten ihn tatsächlich an die damaligen Schauprozesse in den 30er Jahren unter Stalin. Man muss sehen, dieser Prozess gegen Pussy Riot ist absolut absurd aus juristischer Sicht. Die drei Frauen haben allenfalls eine geringe Ordnungswidrigkeit begangen. In einem westlichen Staat, in einer westlichen Demokratie, würden sie damit vielleicht mit einer kleinen Buße bestraft. Und nun drohen den drei Frauen, man muss sich das vorstellen, bis zu 7 Jahre Straflager.
Nimmt die Bevölkerung das wahr? Ist das ein Thema?
Es ist unter Insidern ein Thema, aber ich muss sagen, die große Mehrheit der russischen Bevölkerung ist völlig desinformiert. Die großen Medien berichten kaum über diesen Prozess. Ich war an den letzten beiden Wochenenden außerhalb von Moskau unterwegs, einmal in Uglitsch, einmal in Klin, und dort haben die Leute gar nicht gewusst, wer diese drei Frauen von Pussy Riot sind und dass es einen solchen Prozess gibt.
Peter Giesling, für Sie persönlich, was glauben Sie, zu was für einem Schuldspruch wird es kommen?
Ich gehe davon aus, dass die Frauen tatsächlich verurteilt werden. Vielleicht zu 5 Jahren Straflager und nicht zu 7, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der russische Staat ihnen diese Tat in Anführungszeichen verzeihen wird oder dass die russisch-orthodoxe Kirche, die sehr, sehr rückwärtsgewandt ist, einen Vorstoß machen wird, wonach man den drei Frauen ihren Auftritt in der Christ-Erlöser-Kathedrale hier in Moskau verzeihen solle.
Peter Giesling aus Moskau über den Schauprozess, vor allem gegenüber dem Ausland. Der Prozess, der könnte wochenlang dauern.
Info 3 Mittag.
Es war ein Drama, das sich im Februar 2010 an den Olympischen Winterspielen in Vancouver abspielte. Damals erwischte es den Schweizer Langläufer Dario Colonia auf den letzten 100 Metern. Er stürzte aus dem Medaillentraum. Am letzten Samstag erwischte es in einer 100-Grad-Kurve die Schweizer Radhoffnung Fabian Cancellara. Die Schulter muss höllisch schmerzen. Aber wir haben es gehört, Cancellara hat fürs Zeitfahren mindestens heute noch nicht abgesagt. Barbara Kolpi aus London.
Fabian Cancellara machte einen optimistischen Eindruck und sagte zu seinem Gesundheitszustand:
«Ja, es geht eigentlich den Umständen entsprechend gut, bis eigentlich auf die Schulter, die schmerzt oder wo ich jemanden spüre, was ja normal ist. Und ja, schauen wir jetzt das Beste daraus zu machen. Ich bin gut hängen. Also von dem her, ich kann nicht mehr machen als das, was ich jetzt gemacht habe. Und die weiteren Stunden abwarten und sage nicht Tee trinken und Däumchen drehen, sondern einfach das Beste aus dieser Situation zu machen.»
Es ist schwierig einzuschätzen, ob im Moment die psychischen oder physischen Schmerzen grösser sind.
Ja, es ist ein bisschen von beidem etwas. Ich glaube, sicher ist der Schmerz sicher da, aber auf der anderen Seite ist sicher auch irgendwo die Enttäuschung da, dass ich sage jetzt nicht nur wegen dem Sturz allein, es ist, glaube ich, sicher mehr, dass ich ganz grosse Chance verpasst habe, um eine Medaille nach Hause zu bringen. Und ich muss es abschließen, muss vorher schauen. Ich habe eine zweite Chance.
Dies tönt, als wolle er fahren. Sein Arzt Andreas Gösele schätzt die Lage so ein.
Also gegenüber dem Sonntag ist es noch einmal ein ganzes Stück besser. Er hat jetzt einen relativ guten Tag gestern gehabt, hat sich wirklich können, gut erholen können. Hat Ruhe gehabt, hat selbstverständlich immer noch deutliche Schmerzen. Wir leben im Moment von Stunde zu Stunde und warten von Stunde zu Stunde ab, wie es ihm geht. Und selbstverständlich müssen wir zuversichtlich sein.
Wie es sich wirklich anfühlt, auf dem Zeitfahrvelo zu fahren, testet Fabian Cancellara heute Nachmittag.
Jetzt Nachmittag werde ich sicher die Strecke noch mal anschauen, werde die Zeitfahrposition noch einmal einnehmen. Und von dem her kann ich sicher nachher mehr sagen, wie fest weh oder wie zuversichtlich ich sein kann für die nächsten Tage.
Morgen wird noch mehr Aufschluss geben. Dann ist die Strecke zum ersten Mal abgesperrt und verkehrsfrei. Und Fabian Cancellara kann mit vollem Renntempo zu fahren versuchen.
Dann also gute und schnelle Besserung und nimm die Kurve, Fabian Cancellara. Das war Info 3. Online gibt's die Sendung unter drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.